Lernfragen für den März 2026 mit einer Woche Verspätung, weil ich es verbaselt habe. Und man kann sich jetzt schon sicher sein, das wird jetzt hier so eine Sendung, wo ich im Endeffekt einfach so frei rede. Ja, ich habe mir als Überschrift rausgesucht, dass wir auf den Unterricht, den neuen Unterricht, neue eigenständige Unterrichtsformen zurückgucken und Lessons learned machen. Vielleicht gibt es auch noch Dinge in den Shownotes. Es kann sein, dass ich die verspreche und vergesse. Ich bin noch nicht ganz fertig und wir werden am Ende des Schuljahres natürlich auch noch mal zurückgucken, weil also Ende des Schuljahres für die 12. Klasse ist irgendwo im Juni, weil dann die zweite Hälfte steht und ich dann Abrechnung mache. Aber ja, also rekapitulieren wir. Die Idee dieses Jahr war, in Politik keine Kurzarbeiten mehr zu schreiben, sondern stattdessen innovative Leistungsnachweise zu machen. Im ersten Halbjahr war das ein wissenschaftlicher Aufsatz. Das hat erstaunlich gut geklappt. Ich habe sehr, sehr viele Angebote bekommen, die ziemlich gut waren. Die Schülerschaft ist damit auch relativ gut zurechtgekommen. Und ich muss halt an der Stelle auch sagen, man hat sehr gut gesehen, dass sie sich mit ihren Themen auseinandergesetzt haben oder eben nicht. Ja. Das heißt, ich glaube, das Lernziel dahinter, insbesondere auch die Frage, wie ich diese Text, so einen Text strukturiere, das hat, glaube ich, besser geklappt, als ich mir das gedacht habe. Auch dieses Anwenden von Zitierweisen und so hat relativ gut geklappt. Also unter dem Gesichtspunkt, dass ich gerne etwas machen wollte, wo die Leute am Ende mal gesehen haben, wie ich wissenschaftlich grundlegend arbeite, wie ich Inhalte zusammenfüge und so und das im kleinen Rahmen, kann ich, glaube ich, sehr glücklich sein. Die Ergebnisse waren sehr, sehr gut und die Ergebnisse waren zu gut. Und der zentrale Punkt, warum die Ergebnisse zu gut waren, ist, und da kommen wir jetzt in den Bereich Lessons Learned, dass mein Kriterienschema einfach zu wohlwollend war. Und das liegt daran, dass ich beim Bauen des Kriterienschemas etwas an die Gewichtung sehr nerdig herangegangen bin. Das heißt, ich habe sehr viele Punkte. Ich hatte eine interne Gewichtung zwischen Dingen, die mir wichtig und unwichtig waren. Zum Beispiel die rechtzeitige Abgabe. Die fand ich genauso wichtig wie andere Dinge, habe dann aber da sehr viele Punkte drauf vergeben, weil ich es ungefähr auf dieselbe Stufe heben wollte wie die inhaltliche Qualität. Und das geht nicht. Also das habe ich dann beim Korrigieren gemerkt. Ich habe unheimlich vielen Leuten halt volle Punktzahl ein Drittel der Punkte geben müssen, im Endeffekt, weil sie einfach alles pünktlich abgegeben haben. Wo ihr jetzt euch natürlich denkt, also die Lehrkräfte wissen das, der Laie weiß das nicht so. Das ist manchmal schwerer, als man denkt, es ist gleichzeitig aber auch einfacher, als man denkt. Also das ist so ein Ding. Ansonsten war ich mit diesem Kriterienschema eigentlich relativ zufrieden, aber es hat halt sehr, sehr gute Noten dadurch produziert. So, also Lessons learned, ich werde ein neues Kriterienschema verwenden und ich kann an der Stelle erzählen, dass ich dieses neue Kriterienschema schon erarbeitet habe. Ich habe das mit Claude erarbeitet. Das heißt, ich habe Claude mein altes Kriterienschema gegeben und habe Claude mal gesagt, mach mir mal einen Vorschlag. Und dafür sind so Agentic-KI-Systeme sehr gut. Also in dem Moment, wo man halt Claude irgendwie tatsächlich Daten gibt, mit denen Claude arbeiten kann, kann Claude dir sehr gute Empfehlungen geben. Ja, also in dem Moment, wo man KI aus meiner Sicht generativ verwendet, fällt sie sehr schnell auf die Fresse. Ja, ich habe sie aber halt nicht generativ verwendet, sondern ich habe sie als Agent verwendet. Ich habe also Claude mit Daten versorgt und habe Claude dann zu diesen Daten befragt und habe Claude auch unsere Excel-Datei gegeben, wo zum Beispiel die Notenspiegel, also die, wie heißt das, der Punkteschlüssel berechnet wird, genau. Und habe ihn dann gefragt, okay, wie funktioniert denn das? Und dann habe ich eine meiner Klassen genommen und mal die Ergebnisse an Claude weitergegeben und gesagt, so, also Zenitaste, an Claude weitergegeben und so Claude gesagt, so, erzähl mir mal, wie sich jetzt die Ergebnisse verändern würden. Und da stellt sich heraus, erstens hat Claude mir einen Punkteschlüssel mit 25 BE gemacht, in dem halt diese Abgaben bewertet werden, aber bei weitem nicht so scharf. Auch tolle Sache, du kannst halt einfach zu ihm sagen, ich möchte da noch eine Abstufung drin haben, dann macht er dir noch eine Abstufung rein, ja. Und mit diesem neuen Punkteschlüssel bin ich viel, viel zufriedener. Also mit diesem neuen Kriterienschema bin ich viel, viel zufriedener. Ich habe sogar einen ziemlich geilen Ankreuzplan, den das Ding generiert hat, den ich tatsächlich wahrscheinlich nächstes Jahr benutzen werde, weil er viel, viel einfacher ist, als das alles hier digital zu machen. Ich komme gleich noch so ein bisschen auf die Lehrerseite. Und das ist besser. Und dann habe ich ihn das durchrechnen lassen und er meinte so, ja, also ich habe das mal alles angepasst und der Schnitt sinkt. Er sinkt aber in einen Bereich, wo ich ihn so emotional von dem, was ich gelesen habe, auch irgendwie gesehen hätte. Ne? Also man hat ja so ein Gefühl dafür. Ich bin der Erste, der seinem Gefühl für Noten nicht traut. Ich bin allerdings, ich habe allerdings auch dieses Kriterienschema dann vorgelegt, weil ich im Endeffekt im Ausfüllen gesehen habe, wo der Fehler ist. Also ich möchte, man weiß das ja, wenn man hier irgendwie zuhört, ich bin eher so ein Vertreter von Evidenz und datenbasierte Arbeit, grundkriterienbasierte Arbeit, weil ich mir eine Bewertung nicht zutraue, ohne dass ich Kriterien habe. Die älteren Kolleginnen und Kollegen, ich habe da etliche von denen immer zu mir sagen, ja, aber das weiß man doch und das fühlt man doch. Ich glaube das nicht eine Sekunde. Alles, was ich irgendwann mal über menschlichen Verstand und Denken und so weiter gelernt habe, sagt mir, dass das nicht wahr ist. Ja, sondern wahr ist, dass ich Kriterien habe, die formuliert sind und nach denen ich dann vorgehe. Ja, dann ist die Einschätzung, inwiefern diese Kriterien getroffen sind, das ist persönliche Abschätzung. Aber das kann man dann halt auch am Zettel, ne, das muss ich dann halt auch am Objekt argumentieren können. So, und das ist auch einer der Gründe, warum ich bei einem 90-Punkte ausdifferenzierten Kriterienschema gelandet bin, dass ich jetzt zurückreduziere. Jetzt hätte man natürlich sagen können, ja, warum hast du nicht irgendwie dann diese neuen Kriterienschemata auf die Aufsätze angewandt? Die wichtige Sache da ist, ich habe das alte Kriterienschema als Kriterienschema ausgegeben und ich halte Rechtssicherheit für die Schülerinnen und Schüler für ein wichtiges Gut. Ich habe ihnen dieses Ding gezeigt. Ich habe gesagt, sie werden danach bewertet. Also kann ich nicht 5 Minuten vor der Angst um die Ecke kommen und sagen, ja, jetzt kriegt ihr. Ja, also ich habe mir das angeguckt und es war mir zu gut und jetzt habt ihr ein neues. Ja, das halte ich nicht für angemessen. Das machen wir nächstes Jahr und jetzt im zweiten Halbjahr machen wir das natürlich auch ein bisschen anders. Ja, weil da haben wir ja eine zweite Aufgabe. Aber das ist im Endeffekt so das Wichtigste. Das Kriterienschema wird angepasst und ich habe, wie gesagt, so einen schönen Bewertungsbogen bekommen, der lustigerweise so ist, dass man ihn ausdrucken kann und dann einfach hart vervielfältigen und mit der Hand ausfüllen kann. Und ich möchte und ich werde wirklich wieder dahin zurückgehen. Dieses Jahr habe ich die Aufsätze allesamt nur digital angenommen. Nächstes Jahr werde ich wieder verlangen, dass der letzte Aufsatz mir in Papierform abgegeben wird. Und dann werde ich halt für jeden dieser Aufsätze so ein Zettelchen dann ausfüllen, werde den korrigieren hier mit der Hand und fertig. Und dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Der erste Grund ist der Paper Trail und über den rede ich jetzt gleich nochmal. Ist viel, viel einfacher herzustellen. die Korrektur fällt mir wirklich viel, viel leichter. Und es ist, glaube ich, auch irgendwie so ein Ding, dass man als Lehrkraft irgendwie bei solchen Sachen zumindest eine Sache haben sollte, wo die Lehrkraft mit der Hand rangegangen ist. Und Dinge digital zu korrigieren, da bin ich nicht so dafür. Ich weiß, es gibt dann so Kollegen, die sagen, ja, dann nimmst du dir dein iPad und machst es da. Ich kenne meine Schrift, das wird nicht besser, ja. Und ich weiß, dass, glaube ich, hier meine Fachbetreuung zuhört, zumindest in einem Fach. Und die wird jetzt laut lachen, ja. Ich glaube, dass die echt darauf verzichten kann, wenn ich irgendwie Sachen mit so einem krakeligen Digitalstift auf einer Glasplatte korrigiere, ja. Das wird nur schlimmer. So, also nein, wir machen das. Ich werde das nächstes Jahr alles wieder mit der Hand machen, weil ich finde das besser. Also das ist so Lessons Learned. Wo wir schon bei so offiziösem Zeug sind. Die Endabgabe ist auch jetzt ein Riesending, weil das ist eine Papierschlacht, die ich jetzt nochmal extra durchführen muss. Es muss ja eine Dokumentation geben, was im Endeffekt bedeutet, dass ich so und so alle Aufsätze ausdrucken muss, dass ich alle Bewertungsbögen ausdrucken muss, dass ich die dann alle nochmal zusammennieten muss, dass ich dafür eine Punktetabelle zusammenbasteln muss. Und warum das nicht behandeln wie eine Kurzarbeit, wo es halt eine Punktetabelle gibt, die ich eh schon habe, weil ich sie für klassische punktuelle Leistungsnachweise verwende, die ich dann vorne dranhängen kann, die eine schöne Übersicht hat, wo die Noten alle drauf sind und so weiter und so fort und halt ein händisch ausgefülltes Kriterienschema in ausreichender Menge, ne? Und dann lässt du dir den Aufsatz im Papier abgeben, ja, nietest dann, korrigierst den durch, nietest da dann hinten, nietest da dann vorne das entsprechende Dingsbums dran, und gib ihm. Ja, also finde ich wirklich aus allen Perspektiven besser. Genau. Im zweiten Halbjahr machen wir jetzt Podcasting und ich bin ja der Spiritus Rector der Podcasting-Methoden. Zumindest das tun die Leute immer so. Ich weiß es echt nicht, ne? Und ich ziehe mir sowas auch nicht an. Ich mache das halt nur sehr, sehr lang und ich weiß auch nicht, ob ich der Erste bin, der auf die Idee gekommen bin und so. Und es ist mir auch egal, ja. Das gibt's bestimmt viel, viel weisere Leute. Ich habe ja auch so, ne? Also das, was ihr jetzt gerade hört, wenn ihr es hört, das hat 500 Downloads, ne? Um jetzt mal total bissig zu sein, ich habe keine großen Podcasts über das Bildungssystem beim SWR. Ja, weil, ja, warum? Aber das ist also meine Idee. Ich habe dieses Jahr einen kleinen Unterschied zu den Kolleginnen und Kollegen darin gehend, dass ich gesagt habe, ich möchte eine echte Podcast-Datei, also mit Metadaten und allem dran und drum. Und es zeigt sich, dass die Schülerschrift das kann, weil ich ihnen diese Woche allen einen Ultraschallkurs gegeben habe, der sehr schön funktioniert hat. Ich habe das, ja, sie waren auch dann danach beruhigt, als ich meinte, sie müssen das jetzt nicht können, ja. Sie müssen es probieren. Es gibt einen Technikverantwortlichen pro Gruppe, der kriegt von mir die Dateien, aber sie müssen das nur probieren und ich bin für sie da. Die Terminierung im zweiten Halbjahr ist besser. Im ersten Halbjahr im Übrigen hat sich gezeigt, dass ich habe ja auch noch diese Aufgaben in MEBIS. Vielleicht machen wir das noch schnell. Ich habe diese Aufgaben in MEBIS. Ich habe die Terminierung mal wieder optimistisch falsch gemacht. Und die Terminierung, wie sie im zweiten Halbjahr ist, ist für meine Arbeitslast viel, viel besser und auch für die Arbeitslast der Schülerinnen und Schüler viel, viel besser. Nämlich abgeschlossene Sachen und nicht alles ewig offen lassen, weil reicht ja, weil dann machen sie es alle in der letzten Minute und es ist halt schlecht. Und das Problem ist tatsächlich auch, dass wenn das alles offen lässt, hast du das Problem, dass die Schülerinnen und Schüler kein Feedback bekommen, also kein Gefühl dafür kriegen, wie diese Aufgaben sind. Ich bin jetzt auch nach einem Jahr, das zu korrigieren, einen Schritt weiter darin, wie ich diese Aufgaben dann nach diesem Schuljahr verändern werde. Weil im Endeffekt ist jetzt schon klar, dass in den Sommerferien diese MEBIS-Aufgaben auf Wiedervorlage liegen. sie sind zu sehr mit so einem mit so einem Agentic KI-Modell zu bearbeiten. Und ich glaube, ich möchte in jeder dieser Aufgaben zumindest eine Frage drin stehen haben, die das Aufgabengebiet kontextualisiert. Das ist mir jetzt erst gekommen. Aber das sind genau diese Neudeutsch Learnings, also das sind genau diese Sachen, die man dann anders machen möchte. Ich möchte auf der einen Seite da halt Fragen haben, die zukunftssicherer sind, und weniger, wo du weniger weißt, es wurde gecopy-pastet oder so, wobei du das nicht verhindern kannst. Und also du sagst halt, ich öffne diese Aufgabe nur in deinem Unterricht und dann schließe ich sie wieder, und das MEBIS macht das nicht wirklich. Also MEBIS macht das nicht anständig, ja, und da habe ich auch keinen Bock drauf. Das heißt, man muss da so ein bisschen relaxed sein. Ja, also ich habe auch öfter diese Seele in mir, dass ich mir denke, ja, aber ich will das genauer und ne, also diese Lehrerseele, die dann halt wirklich eine kontrollierte Leistung haben möchte. Und auf der anderen Seite muss ich mir dann immer sagen, ey, Alter, das ist ein Drittel einer mündlichen Note und ich habe jetzt die nächsten Aufgaben durchgelesen und festgestellt, so richtig zufriedengestellt haben sie mich alle nicht, ne? Und wenn ich dazu noch komplexere Fragen stelle, und ich hatte hier eine komplexere Frage drin, dann wird es tatsächlich auch schwieriger, eine gute Argumentation zu finden, für die ich einfach so 15 Punkte rausgebe. Ja, und wie gesagt, es ist ein Drittel einer mündlichen Note, ja. An anderen Stellen pissen wir uns da gar nicht ans Bein. Ja, Podcasting, wie gesagt, es fehlt aktuell noch das Kriterienschema dafür, das muss ich jetzt nächste Woche basteln. Es fehlt ein Zettel, der erklärt, was in das Reflexionsschreiben mit reinkommt. Also ich möchte nämlich gerne, könnte das auch eine echte Podcast-Folge sein, die halt auf der einen Seite eine Reflexion hat. Auf dem halt im Ende, wo halt die Schülerinnen und Schüler auch sagen, wie sind sie jetzt mit der Aufgabe zurechtgekommen und so weiter und so fort. Das finde ich ganz wichtig. Und dafür wurde ich schon gefragt, dass ich Reflexionsfragen kriegen und dann halt ihre Quellen, und das muss ich ihnen alles nochmal auf den Zettel schreiben, damit sie es haben. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass jetzt dieser Moduswechsel von, ihr schreibt einen strukturierten Text, ihr habt eine Gliederung, ihr fangt vorne und hinten an, zu, ihr sitzt zu fünft in einer Gruppe oder zu dritt oder zu viert und ihr müsst gemeinsam über ein Thema sprechen, das interessant ist, bei dem ihr einen Ansatz findet, ist, glaube ich, eine sehr gute Kombination. Also es ist tatsächlich ganz interessant, diesen Moduswechsel zu haben, auch für die Schülerinnen und Schüler, und dann festzustellen, ja, Moment mal, aber wir machen hier ja was ganz anderes, und dieses ganz andere muss halt auch anders aussehen. Mir wurden jetzt von etlichen Gruppen so harte Gliederungen vorgestellt, die ich bei den Aufsätzen total toll gefunden habe, wo ich dann immer gesagt habe, Leute, was macht ihr da? Ja, also werdet locker. Wie kommen wir bei diesem Thema an? Wo kommen wir weiter? Ihr seid die Experten, geht davon aus, dass ihr als Experten einfach miteinander redet. Und in diesen Modus hineinzukommen, ist jetzt wiederum auch relativ schwer für die Schülerinnen und Schüler. Und ich sehe schon, dass diese Grundanlage dieser beiden Dinge in meinem Unterricht mir sehr gut gefällt. Also mir, ja, auch die Frage der Länge. Wir sind ja im zweiten Halbjahr, sind wir ja viel, viel kürzer. Wir sind jetzt in einem Block mit 5 Wochen, dann kommt bei uns hier in Bayern die Osterferien. Die Aufnahmen sind bis zu den Osterferien fertig. Die Abgabe ist nach den Osterferien und dann habe ich noch 3 Notfallwochen. Das heißt, wir werden das ziemlich gut über die Bühne kriegen. Und für die Korrektur ist das natürlich auch für mich viel, viel entlastender, weil ich pro Klasse ungefähr 6 Podcasts anhören muss, die alle maximal 45 Minuten sind, weil das ist ausgeplant. Also was ich schon mal gelernt habe, was man jetzt beim Podcasting schon sieht, ist, eine gute Lehrerplanung hilft dir, ja, mein übliches Wischiwaschi da reingehen und mal gucken, ja, hat mich doch ziemlich in den Arsch gebissen. Aber das ist okay, ne? Also ja, bei der Menge, die ich in meinem Leben an Lehrgeld gezahlt habe, ist es ein kleiner Betrag. Ja, also das ist der Stand von innovativen Leistungserhebungen und so weiter. Ich gucke mal, ich habe, glaube ich, nicht wirklich alles zusammen. Ich werde in einer Folge, wir haben jetzt März, ne? Nächste Folge ist Mai. Die Mai-Folge könnte schon die Folge sein, wo wir nochmal darüber reden, also ich nochmal darüber rede und wir dann uns auch und ich dann auch mal euch ein Repository irgendwie zur Verfügung stellen kann, wo diese ganzen Materialien drauf sind, die ich so habe und entwickelt habe, für diese Sachen und euch dann eine Variante davon geben kann, mit damit ihr vielleicht auch sowas macht. So, ich weiß, hier hören ein paar Leute zu. Wenn es zu diesen ganzen Sachen auch Fragen gibt, machen wir das mal so, dass ich sage, im Mai ist Q&A, ja, auch zu diesen ganzen Podcast-Sachen. Und es ist im Mai der Moment, wo ich dann so die Komplettabrechnung machen kann. Weil nach den Osterferien ist noch nicht ganz Mai, aber dann so Anfang Mai kann ich auf jeden Fall dazu was sagen, weil da sind wir schon an der Stelle, wo im Endeffekt hier die Noten fertig sein müssen. Genau. Ja, das waren die 20 Minuten Roundup für diese neue Unterrichtsform in Politik und Gesellschaft. Interesting thing, ich wollte das dann auch im Wahlpflichtfach Soziologie machen und dann hatte ich so eine Diskussion, dass mir im Endeffekt gesagt wurde, dass man ja auch noch mindestens, ja, also dass es da lieber gesehen wird, wenn man mindestens eine Kurzarbeit schreibt, weil ich zitiere, die ist objektivierbarer. I beg to differ, aber okay. Ja. Aber langfristig wollte ich das eigentlich auch im Wahlpflichtfach Soziologie so machen. Weil im Wahlpflichtfach Soziologie ist eigentlich ein Ort, in dem man noch viel, viel mehr aus sowas rausholen kann, weil dem Wahlpflichtfach Soziologie aus meiner Sicht tatsächlich die Linearität des Unterrichts Also es gibt bestimmte Sachen, muss man linear aufbauen, das ist richtig, aber an vielen Stellen, nachdem man diese Sachen aufgebaut hat, schadet die Linearität des Unterrichts dem Fach so ein bisschen. Also ich finde das eigentlich immer ganz lustig und finde viel, viel gewinnbringender, wenn man so ein bisschen phänomenorientierter da arbeitet, ne? Aber das ist dann halt so eine Frage, wie man das macht. Und der Lehrplan ist hart linear geschrieben, weil der aus einer anderen Fachrichtung kommt als der Puck-Lehrplan und das ist so ein Ding, aber ja, also ich glaube schon, dass wir von diesen Unterrichtsformen da gewinnen können. Jo, das war's von mir. Hier die Lernfragen für den März und wir hören uns dann in 2 Monaten.